Hallihallo, herzlich willkommen zurück zur Trilogie des DSV. Wir befinden uns im dritten Teil. Wir haben ja jetzt in den letzten beiden Folgen davor gesprochen, in der ersten Folge über das Skispringen der Nachkriegszeit bis hin zur Wende. Und dann in der zweiten Folge über die 90er Jahre und dann eben auch die große Zeit von Weißflug, Schmidt, Hannawald bis hin zur, ja, zum
Tiefpunkt.
Ja, wie soll man sagen?
Zum Tiefpunkt des deutschen Skispringens.
Ja, Tiefpunkt, genau. So. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann damit beschäftigen, wie es damit dann weiterging. Mhm. Und wir steigen ein im Jahr 2008, denn das ist das Jahr, in dem ein gewisser Werner Schuster den Posten des Nationaltrainers übernommen hat.
Yes, nach Peter Rowein endlich wieder ein neues Gesicht fürs deutsche Skispringen, in dem man, glaube ich, auch sehr, sehr viel Hoffnung reingesetzt hat. Es ist ein Österreicher, war in Österreich schon sehr, sehr erfolgreich, hat Gregor Schlierenzauer unter anderem auch trainiert als sozusagen Privattrainer. Und da hat man sich schon sehr, sehr viel drunter vorgestellt oder auch erwartet. Und ich denke, war auch okay. Also die ersten beiden Saisons unter ihm waren... Aber es ist auch okay. Ich meine, er musste zuerst mal den Scherbenhaufen aufkehren, der jahrelang irgendwie passiert ist, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist es klar, dass es da auch Anlaufschwierigkeiten gab. Aber trotzdem hat er einen guten Job gemacht am Anfang schon.
Genau, es war eigentlich klar, irgendwie, auch wenn man es gerne, also auch wenn erfolgsverwöhnte deutsche Team es lieber gehabt hätte, dass das alles ein bisschen zügiger geht, ne? Muss man ehrlich sagen.
Ja, und
war irgendwie klar, dass das jetzt, das ist jetzt kein Sprint, das wird Marathon, bis wir wieder da sind, wo wir hinwollen.
Ja. 2008 muss man auch noch dazu sagen, das hat gar nicht so schlecht ausgesehen im Sommer-Grand Prix. Bei keinem geringeren als Georg Speth, der im Sommer-Grand Prix einfach wirklich, wirklich richtig gut war, hat in Hinterzarten gewonnen, hat in Courchevel gewonnen und so weiter. Man hat da echt gedacht, so, wenn der im Winter durchzieht, endlich mal, dann wird das was. Und dann hat er sich leider einen Kreuzbandriss geholt, ist ausgefallen und es hätte nicht sollten sein, weil da hat man echt gedacht, ja. Dann noch einen neuen Trainer mit Werner Schuster, der dann auch im Sommer Grand Prix seinen, sage ich jetzt mal, seinen Einstand gefeiert hat, hat man echt gedacht, ja, das könnte was werden als neuer Siegspringer, aber leider hat das dann doch anders ausgesehen. Aber waren ja auch andere, also Michael Uhrmann zum Beispiel. Und wen man auch ganz, ganz unbedingt rausstechen muss, ist Michael Neumeier. Der einfach...
Ja, das stimmt.
Auch da wieder, er war jetzt nicht unbedingt der Siegspringer. Er hat jetzt keinen Weltcup-Sieg geholt, war aber auch im Team wirklich, wirklich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einfach über die ganzen Jahre hinweg, muss man einfach sagen.
Ja, das ist richtig. Also hätte man Uhrmann und Neumeier nicht gehabt, hätte das wirklich zappenduster ausgesehen über einige Jahre fürs deutsche Skispringen. Die beiden haben wirklich das Fähnchen, so weit wie es ging, nach oben gehalten. Ich finde tatsächlich, jetzt so, wenn ich mir im Zuge der Recherche findet man ja für vieles einen neuen Blick. Und ich finde, Michael Uhrmann ist doch einer, der irgendwie so underrated ist. Ja. Also ohne den hätte es wirklich nicht gut ausgesehen. Das Gleiche gilt auch für Michael Neumeier, wie gesagt. Ja. Aber ja, man hat halt, ne, das ist ja halt das, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, dieser Windschatten von großen Namen, das fällt dann immer so ein bisschen schwer. Und wer dann auch eigentlich noch dazu kam in den nächsten Jahren, den man ebenfalls da in diese Riege mit einsortieren muss, ist Andreas Wank. Mhm,
genau.
Der auch immer stabil, oder also immer, wer macht das schon immer, aber halt eben konstant über die Jahre stabile Leistung gebracht hat und indem man, also so der klassische Teamspringer, ne? Klassischen Teamspringer, wo du dich einfach drauf verlassen konntest, okay, die reisen die Welt jetzt nicht aus den Angeln, aber du kannst dich drauf verlassen, sie zeigen gute, konstante Leistungen und auf die musste man bauen zu dieser Zeit und in diesen Jahren.
Genau. Und es waren halt auch die Stützen letztendlich, also bei vielen Teamwettbewerben, alleine schon, ich glaube, der größte Erfolg war dann 2009, 2010, als Deutschland Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Mit Neumeier, Wank, Schmidt und Uhrmann. Also endlich ging es wieder bergauf. Endlich war wieder wirklich eine Medaille da. Und das war toll. Und es war mit vielen wichtigen Stützen, wie gesagt. Neumeier, Wank und auch Uhrmann. Schmidt auch. Schmidt hat wieder geglänzt. Schön für ihn. Also da gab es wieder wirklich vielleicht auch durch Werner Schuster. Ich glaube, das hat ihm auch noch mal so ein bisschen Aufschwung gegeben, dass er wieder auch mal einen Podestplatz gemacht hat und so weiter. Und wieder einen kleinen Aufschwung bekommen hat.
Genau, neue Impulse, die da vielleicht dann auch wirklich dann mit einspielen. Das Glück, was wir hatten mit Werner Schuster, war, dass er, wie du schon gesagt hast, aus dem ÖSV kam und der ÖSV ja zu diesem Zeitpunkt schon und auch immer noch vollkommen berechtigterweise dafür bekannt und berühmt ist, dass sie eine unglaubliche Nachwuchsarbeit leisten. Ja. Dass sie wirklich stellenweise wie am Fließband Weltklasse-Nachwuchsspringer produzieren, wenn ich es mal so sagen darf, um mal eine österreichische Legende zu zitieren vor, das war allerdings jetzt irgendwie im letzten Jahr, aber ich finde den Spruch so toll, Toni Innauer, der gemeint hat, ja, bei den Österreichern, ich kann es gar nicht so toll wiedergeben, aber beim österreichischen Team ist ja das Problem, da sind so viele, die gut sind, die verstopfen sich alle gegenseitig den Weg nach oben. Und das war zu dem Zeitpunkt auch schon so. Sprich, Werner Schuster kam also aus einem System heraus, in dem ganz, ganz viel auf Nachwuchs auch getrimmt ist und getrimmt war. Und der das natürlich dann auch sehr präferiert hat. Und zu diesem Zeitpunkt dann auch ein gewisser Severin Freund so langsam den Weg in den Weltcup gefunden hat, der auch später dann noch der nächste große Name wurde.
Genau, und neben Freund auch Leute wie Richard Freitag oder auch Pascal Bodmer war damals auch einer, der wirklich vielversprechend war, wo man echt gedacht hat, das könnte das was stimmt. werden letztendlich, weil er hat auch dann im 2009, 2010 im Gesamtweltcup den 19. Platz gemacht für einer seiner ersten Saisons dann wirklich gut. Er hat gut durchgehende Leistung gebracht und da hat man einfach gesehen, okay, man setzt nicht auf jetzt nur Uhrmann, Neumeier, Schmidt als die, sage ich jetzt mal, die Vorzeige, ich nenne es jetzt mal auf dem Niveau Vorzeigespringer, es waren halt die Alteingesessenen, sondern man hat ganz, ganz viel im Hintergrund auch junge Leute eingesetzt, Wank, Bodmer und so weiter, Schoft. Felix Schoft war auch so ein Name, die man eingesetzt hat. Ob sie jetzt was gebracht haben, ob sie jetzt wirklich sich dann etabliert haben, ist eine andere Sache. Aber das hat mir damals schon richtig gut gefallen, dass auf den Nachwuchs gesetzt wurde auch. Und das hat letztendlich auch Früchte getragen bei zwei wie Freund und Freitag.
Hat zwar dann noch ein Weilchen gedauert, wie das immer so ist. Es geht ja nichts von heute auf morgen. Ging aber, also verhältnismäßig zügig ist es dann also abgelaufen in den Jahren 2010, 11, als Severin Freund vom Gesamtplatz 42 im Weltcup dann in dem darauffolgenden Jahr schon auf Platz 7 vorgesprungen ist. Ja. Und damit klar war, dass da der nächste Stern aufgehen würde.
Oh ja, er hat direkt schon Weltcup-Springen in Sapporo und Willingen gewonnen, war auf dem Podest und so weiter. Also da hat endlich mal wieder, kam mal wieder jemand nach, der nicht so eine Wundertüte war, wo mal einmal gewonnen hat, sondern es waren dann mal wieder, wo man gedacht hat, ja, er gewinnt nicht nur einen, er gewinnt mehrere Springen, schön. Und das ist wirklich, das hat einem wirklich wieder Hoffnung gegeben, dass es im deutschen Skispringen wieder aufwärts gehen kann.
Ja. Gleichwohl brauchten wir ein wenig mehr Geduld, als es uns lieb war. Denn gut, jetzt also im Rückblick betrachtet ist es natürlich irgendwie auch Jammern auf hohem Niveau. Denn wenn ich auf einmal wieder Leute endlich unter den Top Ten im Gesamtweltcup habe, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Aber was wir natürlich wollten alle war Sieger, Sieger, Sieger. Ja. So, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt moralisch in Ordnung ist, immer nur auf Siege zu setzen oder ob man nicht auch mal mehr... Aber so ist es nun mal.
Ja, ist so.
Da musste man dann doch noch mal eine Weile warten. Und ich meine mich zu erinnern, dass es damals auch durchaus so ein bisschen Kritik gab. Ist denn Werner Schuster wirklich der richtige Mann? Oder dümpeln wir in Anführungsstrichen jetzt weiter auf diesem Niveau herum? So Top Ten, ja, okay. Aber so richtig, richtig nach vorne geht's nicht. Das war schon auch eine Diskussion.
Auf jeden Fall. Weil gerade 2010, 2011 war ja wirklich dann, wo wieder mehrere Siege gefeiert werden konnten. Dann war aber 2011, 2012 wieder eine Saison, die so durchwachsen war. Da war Richard Freitag der Einzige, der einen deutschen Sieg einbringen konnte. und viermal Zweiter wurde, aber es war halt nur ein Sieg. Einer. Das war dann wieder zu wenig. Da war man wieder ganz oben mit den Erwartungen und wollte direkt, dass da wieder keine Ahnung, wie viele Siege kommen. Und ja.
Geht halt nicht.
Ja, das ist es halt. Gott sei Dank hat man dann an Werner Schuster festgehalten, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass sie gesagt haben, nee, also wir hören jetzt hier auf, weil so geht's nicht weiter. Gott sei Dank haben sie in Werner Schuster vertraut, denn ein Jahr später sah das Ganze schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Dann ging es ab. Dann kam das Traumduo. Das nächste Traumduo um die Ecke, nämlich Freund und Freitag, die einfach, ja.
Ja.
Tolle Erfolge gefeiert haben.
Diese, genau, und diese ganze Tradition der deutschen Duos einfach fortgesetzt haben.
Gott sei Dank.
Ja, ist so. Muss man einfach so sagen, dass das so war.
Ja.
War natürlich toll zu sehen.
Ja,
ja, also. Ich muss sagen, ich habe Severin Freund, also jetzt auch nochmal im Nachgang an die Recherche, muss ich sagen, wow, ich glaube, ich habe ihn damals nicht so gewürdigt.
Ich auch nicht.
Wie ich es jetzt tue, als ich mir die Erfolge jetzt nochmal so im Nachgang alle betrachtet habe, ich dachte, mein lieber Schieber, ey, das war schon wirklich einer, der, wenn da nicht noch mehr Verletzungspech dazugekommen wäre, was dann leider eben der Fall war, da wäre noch weit mehr gegangen.
Und vor allem muss man auch sehen, wenn man sich jetzt Freund und Freitag anschaut, was die letztendlich jetzt in der Neuzeit fürs deutsche Skispringen gemacht haben. Also die haben wieder die Wende gebracht letztendlich, zusammen mit Werner Schuster. Ja. Aber das waren die Athleten, die das deutsche Skispringen zu dem wieder gemacht haben, was es jetzt auch heute ist, einfach. Also das war so, die haben auch viel im Hintergrund gearbeitet und so weiter. Das ist letztendlich rausgekommen, dass viel geredet wurde, viel gemacht wurde und so weiter. Die waren maßgeblich da mit beteiligt an dem, wo wir heute stehen. Und das hat man auch vorher nie gewusst, was die letztendlich auch intern geleistet haben. Und das muss man auch ganz, ganz groß anerkennen, weil ohne die beiden wären wir vielleicht und dann auch noch Werner Schuster wären wir nicht da, wo wir letztendlich jetzt wieder stehen.
Das kann durchaus natürlich sein. Ja. Ne? Und mit Severin Freund haben wir natürlich nicht nur einen hervorragenden Skispringer, sondern auch einen, der ganz, ganz, ganz hervorragend Ski fliegen kann.
Ja.
Ja, also auch er ist... hat eigentlich so ein bisschen an die Tradition des Sven Hannawald angeknüpft, der ja auch ein hervorragender Skiflieger war. Mhm. Und Severin Freund ist es genau das Gleiche gewesen. 2014 beispielsweise hat er dann in Hadarov in Tschechien Gold gewonnen im Einzel im Skifliegen.
Ja.
Eine gewisse Podcasterin, die das Ganze live vor Ort verfolgt hat.
Ach, was?
Ja,
oh, wow.
Verrückt, geil. Verrückt. Das war toll. Ach, was. Das war wirklich, wirklich fantastisch gewesen.
Das glaube ich.
Außer das Wetter, das war ehrlich gesagt nicht so fantastisch. deswegen gab es auch nur, ich weiß nicht mehr, zwei Durchgänge oder so, weil der Rest ist dann wind- und wettermäßig, vergiss es. Sonntag war kein Blach mehr auf der Schanze.
Ach,
das weiß ich nicht. Da hat so geregnet, da war nichts mehr. Naja. Aber nicht nur das, sondern das Team hat Olympiagold 2014 gewonnen. Auf der Großschanze ist er Vierter geworden, auf der kleinen Schanze ist er durch einen Sturz, leider konnte er keine gute Platzierung dann abräumen. Und er hat da mit dem damaligen ebenfalls absoluten Überspringer der Slowenen, nämlich Peter Priots, zusammen punktgleich den Gesamtweltcup gewonnen.
Ja, das war auch das erste Mal, glaube ich, dass zwei mit gleich vielen Punkten den Gesamtweltcup gewonnen haben. Ich habe irgendwie sowas im Kopf.
Also ich glaube, zumindest das erste Mal, dass ich es wüsste.
Ja.
Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich glaube eigentlich schon, ehrlich gesagt.
Ja. Und das halt mit einem Slowenen, der wirklich ja auch überragend war. Mit dem, er hat ja auch den Sport komplett umgedreht. Einmal in Slowenien mit seinem Riesen-V, mit seinem sich reinstürzen und so weiter. Und Severin Freund konnte da sowas von mithalten und war einfach mit oben in der Weltspitze mit dabei. Und auch menschlich hat man ihm das so gegönnt einfach.
Ja, immer ganz, ganz positiv gestimmter Mensch, der sehr ruhig ist in seiner Art und wie er auch mit Niederlagen beispielsweise umgeht. Finde ich immer ganz ehrenwert irgendwie auch. Ja.
Ja.
Gibt ja andere, die da so ein bisschen emotionaler manchmal reagieren, immer ein Lächeln auf den Lippen hat, der immer irgendwie, also wirklich ein ganz wunderbarer Mensch gewesen.
Ja.
Also gewesen im Sinne von, er ist ja nicht mehr
im Athlet
aktiver. Ja, ist natürlich immer noch Mensch. Es ging dann auch so weiter. Er hätte fast mal die Vierschanzentournee gewonnen, hat aber nicht geklappt.
Ach, Mist. Ja. Kann, es ist halt
auch das, ne? Ja,
Deutschland
zieht sich durch, ne?
So, ne?
Ja.
Und wenn
eines Tages
irgendwann ist es soweit, nächstes Jahr ist es soweit, und das sagen wir jedes Jahr. Nächstes Mal
geht ist natürlich, es soweit. Dann wird es jedes Jahr.
Was auch ganz, ganz positiv war in der Zeit, als Freund und Freitag, dieses Traumduo, nennen wir es jetzt mal, sehr, sehr groß war, mussten sich das deutsche Team aber auch keine Gedanken um weitere Nachwuchsspringer, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsspringer, machen. Denn auch ein Andreas Wellinger hat in der Saison 13-14 seinen ersten Weltcupsieg gewonnen und war auch vorne mit dabei. Und man hat einfach auch gemerkt, dass das Team einfach zusammenwächst. Plötzlich war das Deutschland in der Nationenwertung Platz 2, weil alles irgendwie, es kam dahinter nochmal was. Es war auch Kai Geiger ist da zum ersten Mal aufgetaucht oder auch Markus Eisenbichler. Mhm. Also man hat gemerkt, es kommt danach was. Und das hat einfach, glaube ich, auch, hat man Werner Schuster zu verdanken, weil er einfach auch auf die Hintermannschaft guckt und nicht nur auf dieses Duo. Ich glaube, das hat uns den Hintern gerettet letztendlich, wirklich.
Mit Sicherheit ist das so. Ne? Also ich meine, es ist nie immer nur einer, der das Ganze betreut. Also es steckt ja immer ein großer Apparat dahinter. Aber natürlich ist der Bundestrainer schon auch derjenige, der die Richtung vorgibt und auch zeigt, wo es ja worauf zu achten ist und worauf man sich konzentrieren muss. Und da hat, wie du schon sagst, Werner Schuster natürlich einen ganz, ganz großen Anteil einfach an diesem ganzen Erfolg. So ein kleines bisschen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber so ein bisschen hat man ab und zu mal das Gefühl, dass Richard Freitag leicht unter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Richard Freitag war, glaube ich, eins der absolut größten Skisprungtalente, die wir seit vielen Jahren gesehen haben, auch von seiner ganzen Stilistik und allem. Ja, ich weiß nicht, man hätte ihm manchmal gewünscht, dass er sich nicht selber im Weg steht. So, das ab und zu hat man das Gefühl gehabt, irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja.
Ja.
Wie soll man jetzt sagen, ohne dass es blöd rüberkommt, aber ne, manchmal ist es dann eben doch so, dass der Kopf, man sieht es ja ähnlich auch ab und zu mal bei Karl Geiger, wo du denkst, Junge, jetzt mach doch einfach, und dann setzt doch der Denkprozess wieder ein und am Ende funktioniert es dann doch nicht mehr ganz so, wie man es gerne gehabt hätte.
Aber du weißt, an wen ich eher denke, an Eisenbichler. Weil Eisenbichler sich auch super oft im Weg steht. Der steht sich so oft im Weg. Ja. Der ist auch unter seinen Möglichkeiten. Da zieht Geiger eher durch. Und klar, denkt er manchmal vielleicht auch zu viel. Aber Eisenbichler ist auch derjenige, der so unter seinen Erwartungen manchmal bleibt, weil er sich viel zu viel im Weg steht. Und so war Freitag auch.
Ja, das glaube ich, das ist manchmal auch so.
Ja.
Und, genau, und das ist bei Richard Freitag auch so gewesen.
Und bei Freund hat man ja jetzt auch zum Schluss gesehen, er war immer noch im Team mit dabei. Also er hat sein Platz da letzte Saison im Continental Cup selbst ersprungen. Selbst ersprungen und so weiter. Es gab dann einen Startplatz mehr, den er dann ausfüllen konnte und so weiter. Er war ja auch bei vielen Großereignissen mit dabei. Und das hat Richard Freitag über die letzten Jahre halt nicht mehr geschafft. Er war immer dann in der zweiten Riege. Oder ja, das ist halt, ist sehr, sehr schade.
Ja, wobei man sagen muss, er ist ja auch nochmal 17, 18 Zweiter im Gesamtweltcup geworden, hat mit Olympischen, also bei Olympia im Team Silber gewonnen, Bronze bei der Skiflug-WM. Also das ist natürlich schon auch 2019 nochmal Gold mit dem Team gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Also auch da sind natürlich ein Haufen Erfolge auch zu verzeichnen gewesen.
Auf jeden Fall, aber
so, das, ich weiß nicht, er hätte, also wenn man jetzt Einzelsiege oder so mal Weltcupsiege und so betrachtet, dann hat man schon manchmal das Gefühl, da wäre noch mehr möglich gewesen. Das alles natürlich sehr positiv benannt, einfach weil wir ihn ja sehr, sehr gerne gemocht haben und ihm das auch wahnsinnig gegönnt hätten, wenn er Erster geworden wäre, wenn er den Gesamtweltcup gewonnen hätte, wenn er die Schanzentournee vielleicht irgendwann mal gewonnen hätte, weil auch er natürlich einer derjenigen war, von dem man dachte, der kann es jetzt schaffen.
Jetzt aber.
Ja, genau, jetzt aber, wirklich jetzt mache ich dich so. Ne.
Und wieder nicht.
Und und er hat eben auch das dann hochgehalten oder das deutsche Fähnchen hochgehalten zu einer Zeit, in der bei Severin Freund leider auch verletzungsbedingt das dann nicht mehr so möglich war, zusammen dann auch mit Andreas Wellinger, wie gesagt, auch einer derer, die, glaube ich, ein bisschen zu wenig gewürdigt werden, die Leistung. Ja. Ich weiß nicht, warum.
Ja.
Oder zu wenig im Fokus steht, weil er eigentlich schon auch jemand ist, den man eigentlich in einer Linie nennen muss, mit auch den anderen großen Namen.
Ich meine, er ist Olympiasieger geworden 2018. Also, und ja, er hat Silber auf der, was war es, auf der Großschanze hat er Silber geholt. Hallo, genau. Also nicht nur, dass er Olympiasieger wurde, sondern er konnte es halt auch nochmal auf der Großschanze dann auch nochmal Silber holen. Also das ist eine Riesenleistung während Olympia. Olympia, wir wissen es, ist eine riesengroße Herausforderung für die Athleten und er schafft es, zwei Einzelmedaillen zu holen. Besser geht's
ja
nicht in den jungen Jahren.
Eben auch, genau, aber auch bei der Weltmeisterschaft Silbermedaillen abgeräumt, ja, im Einzel, Mixed die Goldmedaille gewonnen. Das war ja, gab ja damals noch nicht so oft diese Mixed-Geschichte. Ich meine sogar, dass er mal Zweiter bei der Vierschanzentournee geworden ist. Das muss natürlich auch erstmal alles schaffen, ja. Also, das ist wirklich einer gewesen, zusammen mit Richard Freitag, die dann eben kompensiert haben, dass Severin Freund unglücklicherweise viel, viel Pech hatte, gerade in den Jahren oder im Jahr 2017 mit zweimal Kreuzbandriss. Das ist natürlich richtig blöd gelaufen und sowas, das kannst du halt auch echt kaum kompensieren. Ja. Also wie willst du da wieder, erster Kreuzbandriss, dann wieder versucht, irgendwie ins Training einzusteigen, dann ist es ein halbes Jahr später nochmal passiert, da musst du dich erstmal von erholen, das ist schwer, schwer.
Genau das. Und dann hat man immer, dann hatte man auch Glück, dass im Windschatten dann letztendlich sich jemand wie Kai Geiger, Markus Eisenbichler, aber auch Stefan Laie ist dann auch zum ersten Mal so richtig aufgetreten, gerade im Teamwettbewerben und so weiter, dass die dann halt wie Phönix aus der Asche dann plötzlich da raussteigen konnten und das halt dann auch Jahre danach mitkompensieren konnten, was Freund an Lücken gelassen hat. Das war früher, war das schwieriger, wenn einer der Führungsspringer nicht mehr da war, war es schwierig, die Lücke zu füllen. Und das hat man einfach zu der Zeit geschafft, weil dann so viele nachkamen. Das war vorbildlich, muss ich sagen.
Genau. Und dann eben mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler auch gleich zwei, die auch wieder dieses hohe Potenzial haben, ja.
Duo. Also, das nächste Duo.
Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwie ist das merkwürdig, dass das immer zwei sind.
Ja, gell.
Es sind aber halt auch, naja, okay, gut, man könnte theoretisch sagen, es sind drei, weil man könnte ja beispielsweise auch eben Andreas Wellinger zu einem Dreier-Duo dazu zählen.
Ja.
Ist eigentlich auch irgendwie fies, das nicht zu tun, aber es hat halt auch so den öffentlichen oder diesen Fokus, der da irgendwie sich immer so auf zwei Leute spezialisiert. Vielleicht ist das, muss man vielleicht mal drauf achten in den nächsten Jahren, ob das tatsächlich vielleicht auch daran liegt, dass das einfach immer als Duo auch propagiert wird und irgendwie dann der Rest dahinter.
Irgendwie schon, weil es halt auch immer dann Freunde sind. Also meistens sind es die besten Freunde auch bei, oder besten Freunde, ja, aber weißt du so, wenn du dir das anguckst, Martin Schmitz, Sven Hannawald waren, glaube ich, auch immer in einem Zimmer zusammen. Severin Freund und Richard Freitag immer zusammen. Geiger, Eisenbichler, immer zusammen. In einem, sie sind zusammen groß geworden, sozusagen im Skispringen. Und immer sind es die Zimmergenossen, die durchstarten. Aber klar, gerade zu der Zeit, so 18, 19, 20, konntest du nicht nur ein Duo sehen, sondern du konntest eine komplette Mannschaft sehen. Also es war ein Zusammenhalt, glaube ich, noch nie. Also man hat ganz, ganz oft auch bei den Teamspringen gewechselt, aber es war immer so, dass sie haben einen Sieg gefeiert in Zakopane 2018, 19, sind Zweiter in Wismar geworden, haben in Vikersund Erfolge gefeiert, in Planica. Immer waren es andere, die in diesem Teamspringen mit dabei waren, aber es war immer ein Zusammenhalt. Es war immer ein Team, egal wer drin war, haben sie abgeliefert und das finde ich, ist auch bis heute noch so, dass dieser Teamgedanke da ist einfach.
Ja. Genau, das ist korrekt, das ist bis heute noch der Fall und es gab ja dann auch in dieser Zeit, auch in diesem Switch für alle, also für all diese, ich sag jetzt mal fünf, die wir jetzt genannt haben, also Geiger, Eisenbichler, Freitag, Freund und Wellinger, nochmal einen großen Umbruch, der dann stattfand, nämlich 2019, als dann die Ära Schuster, die ja sehr, sehr lange gedauert hat mit 11 Jahren, dann zu Ende ging. Und dann Stefan Horngacher kam.
Ja.
Das heißt, für all diese Jungs war ja dann auch der Trainerwechsel. Und wie das eben so ist, neuer Trainer bringt immer auch ein anderes System irgendwo mit, ja. Und alle haben es aber gut gewuppt, sag ich jetzt mal. Ja. Also es ist niemand irgendwie unter die Räder gekommen, außer halt leider blöderweise die, die halt verletzungsbedingt. Aber okay, das ist eine andere Thematik.
Ja.
Aber ansonsten haben wir mit allen, ja, also die beiden, ich meine, wir haben in der Vergangenheit, muss man ehrlich sein, haben wir Stefan Horngacher genug kritisiert, haben wir oft kritisiert und es gab auch meiner Meinung nach Dinge, die berechtigt kritisiert waren.
Ja.
Aber was man natürlich schon sagen muss, ist, dass er diesen Teamgedanken und dieses, ich nehme die Athleten so, wie sie sind und von Schuster schon auch überführt hat dann in seinen eigenen Stil und das muss man ihm natürlich schon auch positiv anrechnen, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Und er hatte auch am Anfang wirklich einen schwierigen Einstand, weil dann nämlich die Corona-Saison kam, die wirklich nicht leicht war.
Ach Gott.
Also Geiger war da ja, hat mit 4 Siegen und 8 Podestplätzen wirklich eine hervorragende Saison gehabt. Aber auch Laie hat in Willingen, in seiner Heimat, hat er, das war so schön, hat er einen Sieg gefeiert, hat auch Willingen 5 gewonnen, obwohl es der zweite Tag abgesagt wurde wegen starkem Wind, war 2-mal auf dem Podest. Ein Konstantin Schmid ist ein Raschnow oder wie auch immer es heißt, ist er 3. geworden. Toll, ein Allseits, weiter ein Lillehammer und so weiter. Also man hat gesehen, dass nicht nur Geiger oder auch Eisendichler, sondern auch Laie und Schmid wirklich tolle Erfolge feiern konnten, die einem wirklich, das hat mir das Herz geöffnet. Und dann kam halt bei Laie leider Gottes. Und ich finde, das war das Schlimmste, was passieren konnte, dass er in Trondheim gestürzt ist und danach die Saison abgebrochen wurde wegen Corona. Das war, der schlimmste Sturz, den es gab, weil man hätte, wenn man vorher abgebrochen hätte, wäre es nicht, ne? Weißt du, wie ich meine? Das wäre nicht passiert.
Genau. Es war vollkommen überflüssig, also wirklich völlig überflüssig.
Ach.
Und das war ja nicht nur, also er hat sich ja wirklich massiv wehgetan und ist ja dann ein Jahr ausgefallen und das war wirklich, das vergesse ich auch nie mehr, das saßen wir alle wirklich vor dem Bildschirm und haben mit dem Kopf geschüttelt, wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Ja.
Ich krieg Gänsehaut.
Das war schrecklich gewesen, wirklich. Und weil sowas natürlich auch immer bedeutet, du weißt ja nie, wie sowas ausgeht. Es kann sein, dass du da wieder anknüpfen kannst. Es kann aber auch sein, dass es letztendlich das Ende deiner Karriere ist oder dass es eben das Ende deiner Erfolgskarriere ist.
Genau.
Und wir hatten damals auch viel Pech gehabt. Es war nicht nur Laie, es war ja damals auch David Siegel, der sich schwer verletzt hat. Wellinger kam aus oder hat sich zwischenzeitlich auch übel verletzt gehabt. Was natürlich auch, denke ich, also diese ganzen Diskussionen, die haben wir ja auch in den letzten Jahren geführt, was mit den Materialveränderungen zusammenhängt, mit den unterschiedlichen Belastungen, die der Körper und die Knie und die Gelenke und so weiter gerade bei der Landung eben aushalten muss, sehr verletzungsanfällige Angelegenheit etc. Die FIS rudert dem ja jetzt auch ein bisschen entgegen und versucht das alles nochmal gerade zu ziehen. Aber da hat das deutsche Team schon schwer gelitten.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch die beste Entscheidung von Laie, die Saison 2020-21 komplett sein zu lassen. Also da hat er ja schweren Herzens gesagt, dass er noch nicht wieder einsteigt. Das war dann halt auch das Jahr der Heim-WM in Oberstdorf. Ich meine, das passiert jetzt nicht alle Jahre, dass da eine Heim-WM stattfindet. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, weil wenn man dann sieht, was er letzte Saison dann gemacht hat, wie er zurückgekommen ist, dafür, dass er verletzt war.
Absolut.
Also ich meine, dass er da jetzt nicht keine Ahnung was gemacht hat, war gut, war klar, aber letztendlich hat er seine Ergebnisse gebracht und konnte da echt stolz drauf sein. Das war zwar ein Auf und Ab, aber ich glaube, das war wieder ein guter Einstieg für ihn. Ich glaube, das war gut so, weil wenn er zu früh wie Wellinger ist direkt wieder in der neuen Saison, das war ja die, ich glaube, war es 2021, glaube ich, wo nichts geklappt hat. Es hat nichts funktioniert. Er war irgendwie noch nicht so ganz da. Er war sehr unsicher und so weiter. Da hat man auch gedacht, so besser noch eine Saison gewartet. Und ich glaube, das war gut von Laie, dass er sich dadurch vielleicht auch wieder andere Selbstsicherheit geholt hat, als direkt wieder rein und zieh durch.
Absolut. Absolut. Also ich habe gute Hoffnung, dass Stefan Laie in den nächsten Jahren wirklich auch nochmal komplett abliefern wird.
Ja.
Bin großer Fan von ihm, weiß man ja inzwischen auch, weil er auch einfach so ein unheimlich sympathischer Typ ist.
Ja.
Aber das wir stimmt. haben natürlich, also was jetzt, wir befinden uns ja jetzt wieder in so einer Zwischenära, muss man sagen. Ne?
Ja.
Wenn man das Ganze jetzt mal als historische Gegebenheiten alles betrachtet, sind wir ja jetzt schon wieder an einem Punkt, an dem jetzt bald mal wieder das nächste Duo sozusagen ja. emporsteigen müsste. Hintendran, denn wir haben mit Freund und Freitag, die beide jetzt ihre Karrieren beendet haben, haben wir jetzt nur noch, und das ist jetzt wirklich in dicken Anführungsstrichen zu betrachten, Karl Geiger und Eisenbichler, also quasi diese beiden, dieses große Duo und dahinter dann eben ein ganz, ganz starkes Team mit Laie, Wellinger, auch Pius Paschke, den darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja, hat ja auch sich wirklich gemausert in den letzten Monaten und Jahren.
Monate
nicht
so.
Obwohl er auch nicht mehr der Jüngste war. Ja. Ich denke, als Team, also ne, Klassiker wieder hier, der Teamspringer und so weiter, dafür hat er schon einigermaßen stabil zum Ende. Jetzt, glaube ich, der letzten Saison lief es jetzt nicht mehr so ganz ideal. Aber insgesamt, wir haben mit Konstantin Schmid einen, der auch wieder eins der größten Nachwuchstalente ist, glaube ich, die wir seit langer Zeit hatten.
Aber
jetzt ist so ein bisschen, ja.
Man muss jetzt wirklich aufpassen wieder.
Ja.
Weil, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Saison des Gesamtweltcups 21-22 anschaut, Karl Geiger ist Zweiter geworden hinter Kobayashi, Eisenbichler Sechster und dann Laie und Schmid als die nächsten Deutschen auf 22-23. Da klafft wieder eine ziemliche Lücke. Und da muss man aufpassen, dass das wieder aufgeholt wird.
Ja.
Also ich meine, das kann eine Momentaufnahme gewesen sein, weil ich meine, Laie kommt aus von einer Verletzung und so weiter. Trotzdem, also ich meine, wir haben es ja jetzt die ganzen drei Folgen gesehen. Es gab immer wieder diese Momente, wo es dann schiefgelaufen ist. Und ich hoffe einfach so sehr, ich bete, dass sie da jetzt in der nächsten Saison die Kurve kriegen und alles gut ist und ich mir keine Sorgen machen muss und meine Sorgen unberechtigt sind. Aber trotzdem muss ich da so ein bisschen sagen, habe ich schon ein bisschen Schiss, dass da nichts mehr. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Das war wieder in so eine. Man hat halt dadurch, dass man diese lange Durststrecke mitgekriegt hat, die ja zwischen Hannawald Schmidt und dann eben Freund und Freitag sich aufgetan hat, ja, haben wir irgendwie Schiss, dass das wieder passieren könnte.
Ja,
dass man in so ein Vakuum sich einfach reinmanövriert, in dem es nicht so viel gibt, was hinterherkommt.
Genau.
Weil man natürlich auch immer damit, ich meine, das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, muss immer damit rechnen, dass du dich auch verletzen kannst. Wir hatten großes Glück, dass wir mit Eisenbichler Geiger zwei haben, die bis jetzt sich nie groß verletzt haben. Ja. Das kann sich aber ja natürlich auch jederzeit ändern. Ja. Da muss man natürlich so ehrlich sein, dass das so ist. Und was ist dann? Also was, dann.
Genau.
Ne? Was genau, aber dann? Auch grundsätzlich ist ja, ich meine, die beiden sind jetzt auch nicht mehr die absolut allerjüngsten und auch da steht natürlich irgendwann der nächste Generationenwechsel ins Haus und da ist so ein bisschen spannend natürlich die Frage, wer könnten denn die Nächsten sein, die nachziehen und genau. Die sind jetzt noch nicht im Weltcup zu finden, sondern die findet man jetzt im Nachwuchsbereich und im Continental Cup vielleicht, aber im Weltcup sehe ich die jetzt nicht unbedingt.
Schmid ist ich nenne ihn jetzt mal noch jung, also Schmid ist ja noch ein ziemlich junger, da könnte ich es mir noch vorstellen, dass der seine besten Jahre noch vor sich hat, aber auch Wellinger vielleicht noch, aber die sind halt dann auch schon wieder in die eher ältere, das ist so böse gesagt, ne, in die ältere Richtung wieder, also so wirklich so.
Also alle, für mich sind alle ab 25 eigentlich schon älter.
Ja, ist so.
So
gerade in der Sportart so. Ist das so, dass gerade, da muss jemand, also gerade so 18-, 19-Jährige oder so, die halt mit aufgezogen werden, das wäre halt gut. Also die hat man dann den Philipp Raimund oder Justin Lisse oder so, die dann halt mal bei der Vierschanzentournee letztes Jahr so ein bisschen aufgeploppt sind und gut waren und so weiter, aber die hat man halt nicht weiter mitgeholt, was ja auch ja okay ist, sehe ich jetzt auch wieder anders. Ich hoffe jetzt, dass sie das diese Saison oder in diesem Trainingsmodus vielleicht mal anders machen, dass sie auch die mal mitholen ins Training und die können auch von den Erfahrenen lernen und so weiter, dass man das nicht verpasst, sondern da jetzt weitermacht, weil ich weiß nicht, also Markus Eisenbichler, bin mir nicht sicher, wie lange der noch macht. Also ich habe auch schon gedacht, dass der diese Saison schon Schluss macht. Er macht ja noch. Ja, er war ja so ein bisschen so nach Olympia und so. Aber er macht weiter. Aber macht er danach die Saison weiter? Wird Kyle Geiger weitermachen? Was zwar mein Herz brechen würde, aber man muss ja so realistisch sein. Also ja. Er hat eine Familie zu Hause, er hat ein Kind zu Hause. Vielleicht will er mit seinem Kind mehr Zeit verbringen oder so und hört auf. Man weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Und deswegen muss die Lücke dann auch noch mal irgendwie geschlossen werden, damit wir nicht wieder da so stehen wie nach Hanni Schmidt. Weil bei Freund Freitag hatte man halt das Glück, dass das Duo da war und es kam die schillernde Mannschaft hinten dran. Aber jetzt darf man nicht wieder die gleichen Fehler machen wie vor genau 20 Jahren.
Ja, irgendwie, es wird Zeit. Also man muss es immer konstant ernst nehmen und da wirklich auch so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Beständigkeit in der Nachwuchs, im Nachwuchs generieren. Ist vielleicht, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ne, ob das Corona-bedingt vielleicht tatsächlich auch für alle schwieriger wurde, da
denke ich schon, ja,
ich weiß es nicht.
Aber ich denke nicht nur, dass es allein an Corona lag, sondern dass es halt auch vorher schon, ich habe das Gefühl, dass wir zwar die Infrastruktur in Deutschland haben, eine gute Infrastruktur haben, aber die nicht so Früchte trägt wie zum Beispiel jetzt in Slowenien. Guck dir Slowenien an oder guck dir Österreich an, die halt viel Nachwuchs bringen. Ich weiß nicht, woran es letztendlich liegt. Aber vielleicht schaffen sie das ja.
Also es ist ja inzwischen so, dass Martin Schmidt einer der Talentscouts des DSV ist. Und ich glaube, wenn irgendeine Ahnung von Talent beim Skispringen hat, dann ist es Martin Schmidt.
Ja.
Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, aber doch, müsste Martin Schmidt sein, glaube ich. Ne? Ja, das macht, genau. Ja.
Ja.
Da bin ich jetzt wirklich sehr guter Dinge, dass er vielleicht auch echt da einen guten Stand kriegt, um das alles auch auf die Reihe zu bringen. Und da immer schön Nachwuchs zu suchen und zu finden, damit wir da eben auch in Zukunft gute Leute haben. Ich persönlich war wirklich wahnsinnig begeistert von Justin Lissow, ganz klar. Ich hätte ihn mit nach Peking genommen. Ja. Gut, okay, es konnte jetzt damals keiner wissen, dass diese Peking-Geschichte sowieso der absolute Reinfall wird.
Ja.
Aber, also, ist schön für alle, die eine Medaille gekriegt haben, aber das war ja irgendwie auch eine komische Geschichte. Ja, schauen wir mal, ne? Wie sind denn, also Bär, ich sage Moritz Bär, Justin Lissow, Philipp Raimund, unter denen wird es sich ausgehen in den nächsten Jahren.
Ja, und ja. Es ist ja jetzt sozusagen Platz frei geworden, dadurch, dass Severin Freund aufgehört hat. Mal schauen.
Ja,
vielleicht kommt der erste Nachwuchs. Man weiß nicht, wie es mit Pius Paschke formtechnisch weitergeht, aber es schafft noch mal ins Nationalteam. Er ist ja mit dabei beim Training und so weiter, ist ja klar, er gehört ja da dazu, aber schafft das nicht. Vielleicht kommen jetzt wirklich nächste Saison zwei, die wirklich rausstechen und dabei sind. Wäre cool.
Würde das mich muss echt ja freuen. Ohnehin passieren. Ich meine, David Siegel gibt es ja auch noch.
Ja,
David
genau.
Siegel ist ja auch noch jemand, der auf jeden Fall wieder zurück hoffentlich den Weg findet, weil auch der natürlich wahnsinnig gut ist in dem, was er tut.
Ja.
Ich persönlich rechne auch nicht damit, dass Pius Paschke noch, ich meine, sind wir mal ehrlich, der ist auch schon, weiß nicht, 33 oder sowas.
Ey, der ist so alt wie ich. Ich bin noch blutjung.
Weißt ja, du? Ihr seid alt, das finde ich doch damit ab.
Ich hab echt so gedacht, oh, der ist schon so alt. Und dann habe ich danach geguckt, wie alt er ist und dann lese ich 1990. Ich denke so, Anna, du bist 1990 geboren, der ist so alt wie du und du nennst den alt, also musst du auch dich alt nennen.
Ja, was meinst du, wie toll das ist, wenn du dir das alles anguckst und feststellst, scheiße, die haben ihre Karrieren schon beendet und die sind trotzdem jünger als du selbst. Das ist vielleicht kacke, sage ich dir, naja.
Oh mein Gott.
Ja, aber auch er wird halt einen Platz freimachen, logischerweise in den nächsten Jahren. Und dann, ich meine, gut, ehrlich gesagt muss man sagen, dass Richard Freitag jetzt zuletzt keinen mehr belegt hat im den Nationalkader, weil er halt leider auch nicht mehr dann so ganz weit vorne mit dabei war.
Nee.
Dafür ist jetzt eine andere Familie Freitag-Mitglied ganz vorne mit dabei, bei den Damen nämlich, die Schwester Selina Freitag. Auf die werden wir dann sicherlich auch zu sprechen kommen, wenn wir uns dann um die Damen des DSV kümmern. Die gibt es nämlich auch noch, aber die haben natürlich dann ihre eigene Sendung verdient, ihre eigene Folge verdient.
Genau.
Und ja, ich denke, wir haben jetzt erstmal ein großes, großes Bild geliefert, was den ganzen DSV betraf in den letzten, keine Ahnung, was war das jetzt, 80 Jahre oder sowas?
Wow.
Ja. Jetzt wisst ihr erstmal Bescheid über alles.
Ja, zusammenfassend also, kann man echt sagen, dass Deutschland viel fürs Skispringen getan hat, dass sehr, sehr viele tolle Springer entstanden sind, nenne ich es jetzt mal, tolle Erfolge gefeiert wurden, auch mal wirklich ganz, ganz tief, also dass es wirklich mal Abgrund stand sozusagen mit dem deutschen Skispringen, dass sie sich wieder wie Phönix aus der Asche wieder rausgekämpft haben und jetzt stehen wir da mit wirklich einem erfolgreichen Team. Es ist alles passiert.
Ja.
Es wurde nie langweilig.
Alles. Drama, Drama, Drama. Und natürlich auch an der Stelle, wir können nicht alle erwähnen.
Nee.
Wir haben ungefähr 1 Million tolle Springer nicht erwähnen können, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier.
Ja.
Wir haben sie alle lieb, sind alle ganz toll. Ja. Und Grüße gehen an jeden Einzelnen raus, der sich angesprochen fühlt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja. Ja, dann hören wir uns wieder zu unserer Damenfolge.
Genau.
Würde ich mal sagen.
Genau.
Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, ne?
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich bald.
Bis bald.
Tschüss. Genau.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.